Die Fortsetzung von Ins Herz mit dem Titel Ohne Herz spielt 10 Jahre später. Wir befinden uns also im Jahr 1885 und treffen auf den Kastellan der Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein, Lorenz Baumgartner, genannt Lenz. Der König wandelte bis weit nach Mitternacht durch den unfertigen Thronsaal. Alle anderen mussten währenddessen den 3. Stock des Palas verlassen. Nur Marstallfurier Hesselschwert und Kammerdiener Meier durften sich in der Nähe des Monarchen aufhalten. Lenz, die Maler und Professor Hauschild und die restlichen Bediensteten hatten sich in die Dienerschaftsräume im Erdgeschoss zurückgezogen. Deren Fenster, die sich zum Gang öffneten, waren verschlossen worden. Nur das Kerzenlicht drang durch sie hindurch. Hesselschwert hatte angeordnet, alle müssten sich ruhig verhalten, um den König nicht zu stören. Und bevor Ludwig II. Den Gang entlang kam, um das Schloss wieder zu verlassen, wollte ihnen Hesselschwert ein Klopfzeichen geben, damit niemand seiner Majestät versehentlich über den Weg lief. Der Korridor war ursprünglich als offener Arkadengang geplant gewesen. Wegen der rauen Witterung hatte man sich dann aber entschlossen, die fensterlosen Rundbogen zu verglasen. Deshalb gab es eine lange Reihe Bleiglasfenster mit schweren Eisenrahmen an der Außenfassade des Schlosses und eine weitere im Inneren. Dahinter verbargen sich die Räume der Dienerschaft. Neben Lagerräumen für Kleidung, im Trakt des Königs war dafür nämlich kein Platz, Wäsche und Putzutensilien befand sich hier auch eine Silberkammer. Dort wurde Besteck und Geschirr in hohen, mit Glastüren versehenen Holzschränken aufbewahrt. In der Mitte der Silberkammer stand ein schwerer Tisch aus Eichenholz, den man beim Putzen und Polieren gut als Unterlage nutzen konnte. Mit solchen Tätigkeiten hatte Lenz schon so manche monotone Stunde verbracht. Allerdings wurde er dafür mit einem wunderschönen Blick ins Tal entschädigt. Wenn er eine Pause einlegen wollte, öffnete er einfach ein Fenster, lehnte sich hinaus und schaute auf das alte Schloss Hohenschwangau hinunter. Es prangte wie eine goldene Krone auf dem Kopf eines Drachen, der sich in Form bewaldeter Hügel zwischen dem grünlich schimmernden Alpsee und dem dunklen Schwansee hindurchschlängelte. »Wie soll man konzentriert arbeiten, wenn einen seine Majestät ständig unterbrechen?« jammerte Hauschild und riss Lenz aus seinen Gedanken. Er stand mit Paul und Friedrich in einem der hinteren Dienerzimmer. Ab und zu spähten sie durch die offene Verbindungstür in den vorderen Raum, wo die Maler darauf warteten, dass der König wieder ging. Der Professor legte sich ächzend auf das saubere Laken einer schmalen Dienerbettstatt. Sein grauer Kittel war mit frischen Farbspritzern übersät. Unablässig rieb sich Hauschild die rechte Schulter und grummelte in seinen grauen Bart hinein. Vor einigen Jahren war er vom Gerüst gefallen und hatte sich nicht nur eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen, sondern sich auch noch das rechte Schulterblatt gebrochen. Trotzdem fühlte er sich dem König verpflichtet. Er empfand es als Ehre, den Thronsaal mit Heiligendarstellungen ausschmücken zu dürfen, zumal das Konzept dafür vom König persönlich stammte. Der König hatte den Thronsaal in Anlehnung an die berühmte Hagia Sophia in Istanbul und an die Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz entwerfen lassen. Lenz kannte weder das eine noch das andere Bauwerk. Jedes Mal, wenn er den unfertigen Thronsaal betrat, packte ihn Ehrfurcht. Kaum zu glauben, dass der Erschaffer der monumentalen Wandgemälde des kirchenähnlichen Raumes jetzt hier im Dienerbett lag, das Laken mit Farbe besudelte und sich über seinen Auftraggeber beklagte. Die Halle erstreckte sich über 2 Etagen und mündete in eine himmelblaue Kuppel, die am Ansatz mit Sternen geschmückt war und in der Mitte mit einem goldenen, sonnenähnlichen Strahlenkranz. In dessen Zentrum klaffte ein faustdickes Loch. Irgendwann sollte an dieser Stelle ein Kronleuchter aufgehängt werden, hatte ihm Friedrich Vogelsang erklärt. Während ihm Karl Hesselschwert und Kammerdiener Lorenz Meier reserviert und hochnäsig vorkamen, hatte Lenz ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zu Friedrich Vogelsang und Paul Lieb. Die beiden waren nie um einen flotten Spruch verlegen. Es gefiel Lenz, denn auf diese Weise hielten sie die angespannte Atmosphäre um den König ein wenig auf. »Der Hauschild ist nur sauer, weil er schon länger kein Geld mehr bekommen hat«, flüsterte Paul und streckte Lenz eine silberne Schnupftabakdose entgegen. Lenz schüttelte den Kopf. »Danke, mir reicht's noch vom letzten Mal.« »Du verträgst halt nix, Baumgartner«, grinste Friedrich. Er schnappte sich die Dose. »Bist eh so ein Hänfling, ein wandelndes Knochengerippe.« Ich glaube, der Hausschild wäre am liebsten sofort abgereist, als der Telefonapparat geschellt hat, sagte Lenz. Und nicht erst wie geplant morgen früh. Beim Läuten war dem Hausschild klar, dass der König kommt und ihn durch seine Anwesenheit wieder stundenlang von der Arbeit abhält. »Meine Herren!« Sie hatten gar nicht gehört, dass Hausschild von vorn in ihr Zimmer gekommen war. Pauls Gesicht lief knallrot an. Er brachte kein Wort mehr heraus. Obwohl Hausschild eine gedrungene Statur und extrem kurze Gliedmaßen hatte, war er doch eine Respektsperson. »Wir werden nicht erst morgen, sondern sofort nach seiner Majestät die Burg verlassen.« »Jawohl, Herr Professor«, antwortete Friedrich, da Paul seine Fassung noch nicht wiedergefunden hatte. Im selben Augenblick klopfte es vorne gegen eine der milchigen Fensterscheiben. Das Zeichen. Der König würde jeden Moment an den Dienerzimmern vorbei zum Burghof gehen, oder besser marschieren. Denn wann immer Lenz ihn beobachten konnte, erinnerte ihn der Stechschritt seiner Majestät an eine übertriebene Ausführung des Exerzierens. Der König, sowieso schon von großer Statur, schleuderte seine ellenlangen Beine regelrecht nach vorne und erlangte dadurch eine Geschwindigkeit, mit der niemand Schritt halten konnte. »Das heißt, dass du die Bude dicht machen kannst, Baumgartner«, sagte Paul und zwinkerte ihm zu. »Keiner mehr da, die nächste Zeit. Wir fahren nach Linderhof und dann zum Schachen. Die andere Wachmannschaft ist bei der Königin Mutter. Die Aufsicht über die Baustelle hat man wohl den Gendarmen übertragen, habe ich gehört.« Tatsächlich befanden sich nur noch die Maler auf der Baustelle. Trotz der günstigen Witterung, die für Außenarbeiten geradezu ideal gewesen wäre, stand der Bau also still. Friedrich berichtete, der König habe ein zur Schuldentilgung aufgenommenes Darlehen schon wieder aufgebraucht. Jetzt suchte er nach neuen Geldgebern. Lenz konnte nicht verstehen, dass sich ein König Geld leihen musste. »Das ist in unserer Verfassung so geregelt, Baumgartner«, wusste Paul. Der König bekommt jedes Jahr einen festgelegten Betrag zum Unterhalt der Familie und des Hofstaates. Was übrig bleibt, kann er nach seinem Ermessen in Geschenke, Schlösser, Theater oder Opernaufführungen stecken. Wenn er mehr brauchen sollte, müsste er sich an den Landtag wenden. Aber das macht er sicher nicht, dazu ist er viel zu stolz. Lieber schickt er Hesselschwert oder seinen Hofsekretär in die Welt hinaus, auf der Suche nach neuen Geldquellen, ergänzte Friedrich. Lenz hatte gedacht, der König verfüge über endlos viel Geld. Wie sonst konnte er sich einen dermaßen ausgefallenen Lebensstil leisten? »Wenn seine Majestät die Pläne nicht wieder umwirft, bleibt er eine Woche am Schachen«, fuhr Paul fort und verstummte augenblicklich, als er die dunklen Umrisse des Königs an den Fenstern sah. »Schon wieder zu spät. Wir hätten vor ihm draußen sein sollen, verdammt. Schließ hinter uns alles ordentlich ab, Baumgartner«, zischte Friedrich. Lenz schlüpfte rasch in seinen blauen Livreerock, den er über eine Stuhllehne geworfen hatte, und knöpfte ihn im Hinauslaufen zu. Wegen des Zylinders, den er auf dem Kopf trug, musste er sich unter der Tür hindurchducken, damit er nicht hängen blieb. Es dauerte allerdings noch mehrere Stunden, bis auch die Maler die neue Burg verließen, um nach Hause zu gehen. Anfangs wartete Lenz in der Vorhalle beim Thronsaal. Dann schlenderte er durch die Wohnräume des Königs und sperrte nacheinander alle Türen zu. Die hohen Räume verschluckten das Licht seiner kleinen Laterne. Es reichte nicht einmal zu den Zimmerdecken hinauf und erhellte gerade so die Wandgemälde. Nach dem Vorbild seines Vaters, König Max II., der die Räume des alten Schlosses Hohenschwangau von seinen Malern mit über 90 Szenen ausschmücken hatte lassen, hatte Ludwig II. Auch für die neue Burg Wandgemälde mit Heldensagen in Auftrag gegeben. Die Geschichte vom Schwanenritter Lohengrin, die das Wohnzimmer der neuen Burg belebte, kannte Lenz schon aus dem alten Schloss. Ein Knall riss Lenz aus seinen Fantasien. Beinahe hätte er die Laterne fallen lassen. Er lauschte bewegungslos in die Nacht, hörte nur seinen eigenen Herzschlag. Nichts rührte sich. Eilig schloss er die beiden Flügel der Schlafzimmertür, sperrte sie zu und schlich zum Thronsaal. In den Wohnräumen war es wegen der zugezogenen Seidenvorhänge stockfinster gewesen. Durch die großen Rundbogenfenster des Thronsaals konnte man aber schon die beginnende Morgendämmerung erkennen. Im Saal war keine Menschenseele. Die Schritte, die Lenz auf dem marmornen Mosaikfußboden machte, hallten in der Kuppel wider. Wahrscheinlich hatten die Maler die große Eingangstür zum Burghof hinter sich zufallen lassen. Das würde den Knall erklären. Durch den Korridor und den Treppenturm wurde der Schall wie durch ein Hörrohr weitergeleitet. Deshalb durfte man unten auch nicht zu laut reden Unter Umständen verstand man nämlich noch 3 Etagen höher jedes Wort. Er atmete auf. Seit der Bauführer Herold auf der Baustelle erschossen worden war, zuckte Lenz zusammen, wenn eine Tür knallte. Und wenn sich die Räume nach einem warmen Sommertag abkühlten, knarzte und knackte in der Nacht das Holz, das sich wieder ausdehnte. Manchmal hörte sich das an, als ob jemand eine Tür zuschlug. Daran konnte sich Lenz einfach nicht gewöhnen. Er bekam es jedes Mal wieder mit der Angst zu tun. Er sperrte die Vorhalle zu und eilte die Treppe hinunter. Er war in der neuen Burg nicht gern allein und erleichtert, bald wieder in das wesentlich gemütlichere alte Schloss zurückzukehren. Denn mit ihrer grellweißen Fassade und den kahlen Mauern wirkte die neue Burg wie ein Geisterschloss aus einem Mittelalterroman. Der zweifelhafte Charme rührte möglicherweise auch daher, dass der Bau zwar ursprünglich dazu gedacht war, Gäste zu beherbergen, sich jedoch die Lebensumstände des Königs dramatisch geändert hatten. Er entschied sich für ein Leben in Abgeschiedenheit und Einsamkeit. Ludwig II. Wollte die Burg ganz allein bewohnen. Noch nie hatte im Sängersaal eine Aufführung mit Publikum stattgefunden. Noch nie waren hier Gäste verköstigt worden. Einsam speiste der König an einer langen Tafel und lauschte der Musik seiner Spieldose. Einmal hatte Lenz ihn dabei beobachten können, als er sich unbemerkt auf die Galerie des Saals geschlichen und verstohlen hinuntergeblickt hatte. Zwischen den 4 großen Lüstern, an denen 100 Kerzen flackerten, erkannte er die dunkle Gestalt des Königs, der Mutterseelen allein auf dem kleinen Podium saß. Nach dem Dessert hatte er sich erhoben, die Spieldose wieder aufgezogen und war auf den Balkon ins Freie hinausgetreten, um seinen Blick über den oberen Burghof und den Torbau schweifen zu lassen. Mit einem merkwürdigen Gefühl in der Magengegend war Lenz damals auf leisen Sohlen über das knarzende Dienertreppenhaus nach unten geschlichen. Er dachte noch lange über die traurige, fast schon gespenstische Szene im Sängersaal nach. Es war jetzt etwa 5 Uhr früh und Lenz freute sich auf eine Mütze Schlaf in seiner Wohnung im Kavalierbau im alten Schloss. Lenz bog in den Korridor zum Burghof ein. Er war schon fast am ersten Fenster der Dienerzimmer vorbei. Plötzlich blieb er stehen. Irgendetwas schien nicht zu stimmen. »Ich schaue noch zu den hinteren Kammern«, murmelte er vor sich hin. Er glaubte zwar, alle Fenster zugemacht zu haben und war sich auch keiner sonstigen Nachlässigkeit bewusst. Trotzdem machte er kehrt und steuerte zielstrebig in den hinteren Teil des Erdgeschosses. Schon von Weitem sah er, dass die Tür der Silberkammer einen Spalt offen stand. »Gut, dass ich noch nachgesehen habe«, dachte er sich. Bei den vielen Türen und Fenstern konnte man schon mal was übersehen. Er öffnete die Tür zur Gänze und betrat die Silberkammer. Besteck und Geschirr waren ordentlich in den Schränken verstaut. Alles in Ordnung. Er wollte schon wieder hinausgehen, warf aber doch noch einen Blick unter den großen Eichentisch, der mitten im Raum stand. Er bückte sich, leuchtete mit der Laterne in das Dunkel zwischen Tischplatte und Fußboden und dachte, seine Fantasie spiele ihm einen Streich. Ohne den Blick abzuwenden, legte er seinen Schlüsselbund auf die Tischplatte, bückte sich noch tiefer und hielt die Lampe so weit hinein wie möglich. Staubmäuse hätte er erwartet, einen fallengelassenen Löffel oder einen vergessenen Lumpen. Stattdessen blickte er in das Gesicht eines kleinen Buben, der wie ein verängstigtes Tier vor dem Licht zurückwich, am ganzen Leib zitterte und sich mit tränennassen Augen unter dem Tisch zusammenkauerte.